Dass es schwierig, noch schwieriger werden dürfte, das Verhältnis Europa-USA in einer zweiten Amtszeit von Donald Trump, das war absehbar. Aber so? Nicht der Kreml-Despot ist der Feind, sondern Europa womöglich? Die angebliche Unterdrückung der freien Meinung in der EU die größte Gefahr? Und Trumps On-Off-Bromance Bizarro-Buddy Musk mischt sich in Wahlkämpfe in Europa ein? Und was mal als eine Allianz zur Verteidigung der Freiheit der Ukraine war, ist nun hauptsächlich ein Business Case fürs Weiße Haus. Das Jahr 2025 hat einiges, nun ja Bemerkenswertes, im transatlantischen Verhältnis gebracht. Darauf zurück und vorausschauen will ich mit Metin Hagverdi von der SPD. Er ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Schönen guten Morgen.
Moin, Herr Kober.
Jetzt hat es das Gespräch zwischen Trump und Zelensky gestern gegeben. Trump sagt, die Ukraine und Russland seien einem Friedensabkommen, Zitat, näher als zuvor. Wie bewerten Sie denn diese Gespräche gestern in Florida?
Ja, mehr Informationen habe ich auch nicht. Also insofern ist es gut, dass Sie miteinander sprechen, aber wir haben jetzt noch nichts Greifbares. Man wünscht sich, dass den Menschen in der Ukraine, dass das bald der Fall sein könnte.
Ja, die Europäer haben vorher noch mal demonstrativ den Schulterschluss und die Abstimmung mit Zelensky gesucht. Trump hat die Rolle der Europäer im Ringen um diesen Frieden ja zuletzt auch gelobt. Finden Sie das glaubwürdig von seiner Seite her?
Oh, Glaubwürdigkeit ist so ein Problem in der Bewertung. Er ist, wie er ist. Er ist unzuverlässig aus unserer Sicht und ist ein Dealmaker und kein Mensch, kein Präsident, der in Allianzen denkt. Ja? Heute gibt es ein Lob, morgen gibt es wieder Druck. Das ist so bei ihm.
Ja. Wir sind jetzt jenseits des aktuellen Anlasses auch dazu verabredet, auf das erste Jahr Trump und seine außenpolitischen Folgen zu blicken in dieser zweiten Amtszeit von ihm. Dieses Beispiel taugt ganz gut. Im Nahen Osten läuft es ja auch so ähnlich. Trump ist ungeduldig, will schnell viel erreichen und setzt dabei weniger auf große Konferenzen, sondern eben auf bilaterale Gespräche, auch auf Überrumpelung, auf Druck. Und immerhin wird dann geredet. Also bringt diese Methode Bewegung, wo vorher Stillstand herrschte?
Ja, ganz sicher bringt das Bewegung, wovor Stillstand herrscht. Die Frage ist, wo die Bewegung hingeht und vor allem, wie dauerhaft sie ist. Also die Vorschläge, die aus dem Weißen Haus kamen bisher in Sachen Ukraine oder der Druck, der auch auf die Ukraine gemacht wurde, den fanden wir ja, und mit wir meine ich die europäische Seite ja nicht nur kritisch, die fanden wir in erster Linie kritisch, weil wir nicht daran glauben, dass es nachhaltiger Frieden ist. Ja, also Thema Sicherheitsgarantien. Also er ist nach wie vor nicht derjenige, der in langen Allianzen und Vereinbarungen denkt, sondern der Dealmaker. Und er will dabei sehr unvorhersehbar sein. Das ist ja sein Markenzeichen. Ja.
Ja, deutlich geworden ist diese gewachsene Diskrepanz und Distanz zu Europa und den Europäern auch in der Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Sicherheitskonferenz in München und jetzt zuletzt auch nochmal schwarz auf weiß in der US-Sicherheitsstrategie. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Nähe zu russischen Positionen von Seiten des Weißen Hauses und der USA. Wie bedrohlich ist das für uns?
Naja, diese Entwicklung ist nicht richtig neu und nicht richtig überraschend, aber das Tempo und natürlich die Intensität ist enorm. Auch die Umstrukturierung ganz am Anfang der Legislatur nach der Regierungsübernahme im Januar im State Department, im Außenministerium, sprach ja sehr viel dafür, dass der Druck auf Europa dann auch kommt. Aber es ist weniger, glaube ich, zwischen Europa und den USA, sondern hier im Kulturkampf, der in den USA geführt wird. Ja? Also der sucht sich seine Freunde und seine Allianzen danach, wen sozusagen dogmatisch entgegenkommt. Und das ist dann Nähe zu einigen AfD-Politikern in Deutschland und Distanz zu denen, die die Demokratie und die liberale Ordnung verteidigen. Das wird, glaube ich, ein Dauerproblem bleiben.
Dem man wie Herr wird?
Na, wir müssen unsere eigenen Interessen vertreten. Das ist, glaube ich, das ist auch eine Binsenweisheit, die jetzt alle vertreten. Deswegen gibt es ja diese ständigen Abstimmungen zwischen den Europäern. Deswegen gibt es die Coalition of the Willing. Deswegen haben wir die Verfassung geändert, sozusagen unmittelbar nach der Bundestagswahl, um uns selber, für unsere Sicherheit selber zu sorgen. Und deswegen sind wir in der Priorisierung zum Beispiel von Mercosur, von Freihandelsabkommen. Wir wollen uns unabhängiger machen davon und unsere Interessen vertreten. Ich glaube, dieser Trend wird anhalten.
Jetzt haben Sie die Coalition of the Willing genannt, also diejenigen, die dann quasi europäisch zusammenstehen, um die Ukraine zu unterstützen. Das also quasi im Großen eine Linie finden. Aber das Problem, habe ich zumindest das Gefühl, ist bei Europa dann, wenn es ums Detail geht, wenn man dann zum Beispiel sagen will, wie der Kanzler, ja, wir nehmen das eingefrorene russische Vermögen, um im Sinne der Ukraine da zu agieren, um das ranzuziehen für Hilfszahlungen zum Beispiel. Da ist man dann eben in Europa dann ganz schnell nicht mehr auf einer Linie, wenn die Franzosen sich dagegen stellen oder die Belgier oder die Italiener. Also dieser Hase liegt da doch weiter im Pfeffer, oder nicht? Auch mit Trump im Weißen Haus, der rumtönt und Druck ausübt.
Na, das ist ein Prozess, ne? Also der Prozess ist, wir kriegen Druck von außen, in diesem Fall aus dem Weißen Haus und innerhalb der Europäischen Union oder außerhalb der Europäischen Union, wenn es eine Coalition of the Willing ist, müssen wir, ja, ich sag mal, Handlungsfähigkeit zeigen, ja? Und das gelingt manchmal nicht. Der Kredit ist ja am Ende, den Sie angesprochen haben, die Finanzierung der Ukraine, der Kredit ist ja am Ende gewährt worden, aber das Finanzierungsinstrument nicht. Da werden die dranbleiben und es wird auch ein Dauerprozess bleiben. Wir sind in der EU nicht mit einem Staat und einer Armee und also das sind verschiedene Staaten. Ja.
Schauen wir nochmal aufs transatlantische Verhältnis. Sie führen ja viele Gespräche. Welche Kräfte in den USA stehen dem Agieren von Donald Trump und das, was er auch mit den Institutionen in den USA macht, mit den demokratischen Institutionen, dem entgegen? Und wie durchsetzungsstark sind die?
Ja, das ist eine gute Frage und der Ausgang ist offen. Also es gibt, wenn Sie es nach außen betrachten, gibt es eine klare Positionierung von vielen Mitgliedern des Kongresses, die Politik gar nicht wollen. Es gibt, das ist meine Vermutung oder das ist meine persönliche Analyse, keine Mehrheit für die Ukraine-Politik des Präsidenten im Kongress. Aber es gibt auch keine Abstimmung, die ihn davon abhält. Und nach innen versuchen die Demokraten sich jetzt ja so zu positionieren, dass sie bei der nächsten Wahl, im nächsten Jahr gibt es ja die Midterm Elections, also diese Zwischenwahlen, dass sie da die Mehrheit in einem der beiden Häuser wieder zurückgewinnen können. Mal sehen, wie erfolgreich die da sind. Das läuft nur über Wahlen in den USA. Da muss man erfolgreich sein. Und das wird man dann am Ende des nächsten Jahres 2026 sehen, wie das für die Opposition läuft.
Das sagt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hagverdi von der SPD. Herr Hagverdi, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen. Schönen Gruß.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.